hast einen guten Einschnitt gemacht. Das freut mich. Das Herz fest werden. Ich glaube, dass jeder weiß, dass ich heute Morgen wieder eine Fortsetzung machen werde zu diesem großen Thema Fakten der einzigartigen Gemeinschaft. Ich habe voriges Mal über die Lehre der Apostel gesprochen. Und das ist echt wahr. Es gibt keine Lehre, die so prägnant ist und so viel Veränderung gebracht hat, wie die Lehre der Apostel. Ich habe voriges Mal gesagt, sie ist in einem Vers zusammengefasst. Ich glaube, ihr kennt diesen Vers alle. Der steht in Apostelgeschichte Kapitel 4, Vers 12. Denn in keinem anderen ist das Heil als in Jesus Christus. Und das ist das, was sie immer gepredigt haben. Sie haben wirklich auch nichts anderes gemacht, als nur über Jesus, sein Leben gepredigt. Und dieser Lehre haben die Leute zugehört. Ich habe gestern oder voriges Mal gesagt, warum sie so gerne zusammenkamen und dieser Lehre zugehört haben. Ich weiß nicht, ob ihr das noch wisst. Das Erste habe ich gesagt, sind das diese Instinkt, wie ein Kind nach einem Essen schreit. Sobald er geboren ist, sofort sucht er die Quelle, wo man zu essen bekommt. Man muss ihm nicht mal beibringen, dass er saugen soll. Und das ist echt wahr, dieses Kind weiß nicht mal, warum es macht. Aber er es macht. Das ist bei ihm so eingeboren. Und so ist es auch bei den Christen. Und daran können wir uns messen. Ich weiß, als ich Christ geworden bin, da musste man mir auch nie sagen, dass ich das Wort Gottes lesen sollte. Klar, in dieser Zeit, wo ich Christ bin, habe ich natürlich unterschiedliche Zeiten gehabt. Und ich hatte auch eine Zeit mal eine komplette Pause. Ich habe das Wort Gottes komplett vernachlässigt, überhaupt nicht mal reingeguckt und ein ganzes Jahr. Nach einem Jahr ging es mir so schlecht, dass ich gesagt habe, ja, ich muss mich jetzt wieder fragen, ob ich überhaupt Christ bin. Und dann tat ich Buße und das Wort Gottes sprach wieder zu mir. Das ist wunderbar, dass wir als Christen auch solche Zeiten überbrücken können und das Wort Gottes uns wieder erreicht. Das war die Gedanken vom vorigen Mal. Für heute Morgen möchte ich den Text noch einmal lesen. Apostelgeschichte Kapitel 2 von Vers 41. Die nun sein Wort aufnahmen, ließen sich taufen und in diesen Tagen wurden hinzugefügt etwa 3000 Menschen. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und in Brotbrechen und im Gebet. Es kam aber Furcht über alle Seelen und es geschah auch viel Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle aber, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften Güter und Habe und teilten sie untereinander alle, je nachdem es einer nötig hatte. Und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hier und dort in den Häusern. Hielten die Mahlzeiten mit Freuden und lauteren Herzen und lobten Gott und fanden Wohlwollen beim ganzen Volk. Der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich diesen Text lese, so merke ich, in diesem Text gibt es eine Reihenfolge, die man niemals verändern kann. Hier steht nämlich geschrieben, sie hielten an der Lehre der Apostel, an der Gemeinschaft, am Brotbrechen und dann am Gebet fest. Ich weiß, es gibt Leute, die gesagt haben, man kann ja vom Beten anfangen. Tja, wenn da eine Not ist, dann ist es doch logisch, dass die Not uns vereint. Und dann kann man in der Not doch beginnen, erst zu beten. Ihr könnt sicher sein, das wird nur so lange dauern, bis die Not anhält. Solange die Not da ist, ist man immer noch zusammen. Hört die Not auf, ist das Gebet auch weg. Das ist die logische Schlussfolgerung. Wenn eine Gemeinschaft dauerhaft angelegt werden soll, so muss man eine Reihenfolge einhalten. Und bei der Reihenfolge ist immer zunächst die Lehre. Man kann es ja auch im Allgemeinen übertragen. Jedes Volk hat eine Vorstellung, wie sie leben wollen. Und diese Vorstellung hält dieses Volk zusammen. Man nennt es auch eine Ideologie. Und ohne das gibt es nicht. Versucht mal, einen religiösen Menschen und einen, der an Gott überhaupt nicht glauben will und von ihm überhaupt über ihn nicht mal nachdenkt, zusammenzubringen. Ihr kriegt sie nicht zusammen. Weil ihre Vorstellungen nicht zusammenpassen. Aber das Gleiche kann man auch auf das religiöse Leben übertragen. Manche religiöse Vorstellungen beißen sich. Und deshalb ist es logisch, dass hier die Lehre an der ersten Stelle steht. Und an der zweiten Stelle steht dann die Gemeinschaft. Und die dritte Stelle, die vereint, das ist das Brotbrechen. Und erst an der vierten Stelle kommt das Gebet. Diese Reihenfolge kann man normalerweise nicht verändern. Sie muss man einhalten. Was uns voneinander trennt, ist natürlich klar, die Vorstellung über das Leben. Ich habe schon gesagt, das ist eine Ideologie. Aber man kann es auch andersrum sagen, das ist eine Lehre, wie wir unser Leben gestalten wollen. Ein Indianer hat kein aufgeschriebenes Gesetz. Und ich habe einige Berichte über sie gehört und auch nachgelesen und ich war erstaunt, dass sie folgen einer Gesetzmäßigkeit. Und diese Folgen bringen sie immer ihren Kindern bei. Sie belehren ihre Kinder, wie sie das, was sie so leben, in die weitere Generation hineintragen können. Also haben sie folgedessen auch eine Lehre. Die ist nur nicht geschrieben. Aber sie folgen einer Lehre. Und das ist ja das, was uns beschäftigt. Wenn wir eine Gemeinschaft gründen wollen, und da wir Christen, wir sind eine christliche Gemeinschaft. Und diese Gemeinschaft basiert in nächster Linie natürlich auf die Lehre über Jesus Christus. Das ist die Apostellehre. Aber hier möchte ich heute Morgen mehr das Wort in den Fokus stellen, und zwar, sie blieben beständig in der Gemeinschaft. Ein interessantes Wort. Dieses Wort beständigt, sagt er auch jeden Tag. Sie trafen sich jeden Tag, um miteinander Gemeinschaft zu pflegen. Dieses Wort Gemeinschaft ist hat eine tiefe Verbindung. Eine Gemeinschaft, so wie wir heute es haben, ist natürlich schwierig zu sagen, dass es eine Gemeinschaft ist. Denn womit macht ihr eine Bekanntschaft? Tja, mit den Menschen, der davor sitzt, oder? Oder der davor steht. Aber Gemeinschaft ist noch viel tiefer. Gemeinschaft ist viel mehr. Gemeinschaft ist eine tiefe Verbundenheit zu einer bestimmten Gruppe oder einer Person. Und um diese tiefe Verbundenheit geht es eigentlich in unserem Text. Diese tiefe Verbundenheit haben die Christen damals sehr einfach, sehr praktisch ausgedrückt. Sie verkauften und brachten das, was sie verkauft haben, und teilten untereinander aus oder auf. Das ist eine Gemeinschaft. Aber Jesus hat es einmal sehr interessant ausgedrückt. Es steht geschrieben, ich habe den Text aus dem Markus-Evangelium genommen, man kann den auch aus anderen Evangelien nehmen, in Markus 10. Da trifft Jesus auf diesen reichen Jüngling. Und er beginnt mit diesem Jüngling, kommt mit ihm ins Gespräch und am Ende sagt Jesus zu diesem Jüngling, wenn du möchtest Gott nachfolgen, verkaufe alles und folge nach. Und dann steht geschrieben, und der Jüngling geht traurig davon. Und da lesen wir ab Vers 27. Jesus aber sah sie an und sprach, bei den Menschen ist es unmöglich, aber nicht bei Gott. Denn alle Dinge sind bei Gott möglich. Da fing Petrus an und sagte zu ihm, siehe, wir haben doch alles verlassen und sie sind dir nachgefolgt. Jesus sprach, wahrlich, ich sage euch, es ist niemand, der das Haus oder Brüder oder Schwester oder Mutter oder Vater oder Kind oder Äcker verlässt, um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der nicht hundertfach empfange jetzt in dieser Zeit Häuser, Brüder, Schwester, Mütter, Kinder und Äcker mit ihnen unter Verfolgung und in der zukünftige Welt das ewige Leben. Und das ist das, was Jesus meint mit einer Gemeinschaft. Wenn du eins verlassen hast und fügst dich dieser tiefen Gemeinschaft hinzu, so hast du hundertfach schon jetzt bekommen. Dieses Muster war nicht immer so. Es ging immer bergauf und bergauf, bergrunter. Manchmal waren die Christen so, dass sie dieses Muster verlassen haben. Und da kennen wir aus dem Mittelalter diese prägende, aufgesetzte Religion, sage ich, den Katholizismus, wo vieles, vieles nicht gut gelaufen ist. Aber auch viele andere. Und immer wieder hat Gott seine Kinder ermahnt und immer wieder zu dem Ursprung hinzugerufen. Und so kamen viele Reformatoren. Das lesen wir tatsächlich in der Kirchengeschichte. Aber wisst ihr, was ich faszinierend finde? außerhalb der Bibel natürlich. Die Kirchengeschichte. Ja, das ist so ein faszinierendes Buch, wie Gott seine Kinder geführt hat. Wie sie immer wieder Gemeinschaft gefunden haben. Und immer wieder geschah ein Aufbruch. Da können wir natürlich jetzt viele, viele Beispiele bringen. Wie kommt es, dass es sogar heute noch Christen gibt, die Jesus ernsthaft folgen? Da gibt es nur eine Antwort. Die haben wir ja eigentlich schon von Georg gehört. Das ist Gottes Gnade. Das ist seine Barmherzigkeit. Sie hat sich unter seinen Kindern so manifestiert, dass sie bis heute überlebt haben. Und bis heute ist es wirklich so. Es gibt immer wieder Aufbrüche. Und immer wieder finden Menschen zu Jesus. Ich habe neulich eine Statistik gehört, weil wir können ja jetzt die Gottesdienste nicht so erleben, wie wir sie normalerweise erleben, jeden Sonntag volle Kirche. Wir transformieren sie ja immer übers Internet. Und man schätzt, dass übers Internet viele, viele Christen geworden sind. Und zwar in den Ländern, wo kein einziger Christ hingekommen ist. Auf einmal haben sie eingeschaltet und sie hörten eine Botschaft und sie wurden Christen. Diese Leute schätzt man auf 15 Millionen. Natürlich ist diese Zahl nur eine geschätzte Zahl. Auch wenn es darunter nur 100 Leute gibt, so freue ich mich. Natürlich habe ich jetzt keine Reklame fürs Internet gemacht. Ich habe nur versucht klarzumachen, dass Gottes Gnade immer noch groß ist. Ja, sie wirkt auch da, wo wir nicht mal hinkommen. Und das ist das, was wir heute wieder erleben. Und die Gemeinde Jesu ist immer ein Spiegel dieser großen Barmherzigkeit. Diese große Barmherzigkeit Gottes unter uns. Aber wie kann ich feststellen, dass ich zu dieser Gemeinschaft gehöre? Das ist, Leute, sehr einfach. Johannes ist ein sehr praktischer Apostel. Er schreibt in seinem Brief, 1. Johannesbrief, Kapitel 3, Vers 14, wir wissen, dass wir aus dem Tod in das Leben gekommen sind. Das wissen wir 100%. Jetzt muss man ja fragen, wo ist der Beweis? Der Beweis steht, denn wir lieben unsere Brüder. Ja, ich weiß, wenn wir dieses Wort hören, so grübelt es bei uns im Kopf. Ach, weißt du was, ich habe gestern, vorgestern, ich habe schon die Wahrheit gesagt, aber es war nahe an der Wahrheit. Und schon ist dieser Gedanke, wir lieben unsere Brüder wohl dahin. Aber was meint Johannes, wenn er hier sagt, das ist der Beweis, dass wir unsere Brüder lieben? Der meint, dass die Gemeinschaft meiner Geschwister mir sehr wichtig ist. Ja, um ihretwillen, weil ich mich mit meinen Geschwistern treffen möchte, deswegen sage ich manche andere Tätigkeiten ab. Das ist der Beweis. Das ist der Beweis, dass ihr heute hier seid. Ich glaube schon, dass ihr einige Sachen gefunden hättet, wo man wirklich sich gut vergnügen könnte. Man könnte gutes Mittagessen jetzt vorbereiten und dann den schon gehörten Schaschlik genießen. Nein, ihr habt es bevorzugt, hierher zu kommen. Und das ist das, was hier steht. Ich kann das Treffen, die Gemeinschaft mit meinen Geschwistern nicht wert genug schätzen. Ich möchte mit ihnen Gemeinschaft haben. Und deswegen waren sie zusammen. Ich weiß es selber auch. Wir als Familie Renz, wir treffen uns so ein-, zweimal im Jahr, weil wir sind ja 8 Kinder. Und da ist es schwierig, alle unter einem Hut zu kriegen. Aber so, wenn wir uns treffen, dann ist immer die Freude groß. Einmal wieder zu sehen, zu fragen, wie ist dir diese Zeit ergangen? Und das ist wichtig. Sonst verlieren wir uns. Und das ist das, was diese Gemeinschaft gefördert hat. Sie haben auf einmal diesen Bezug verstanden. Wir können nicht ohne einander. Wir lieben uns. Und dann verstehen wir, warum sie sich jeden Tag getroffen haben. Wenn ich diesen Text lese, komme ich zu der Schlussfolgerung, dass sie wohl füreinander gelebt haben. Sie lebten nicht jeder für sich. Sie lebten füreinander. Und dieser Text ist ein Zeugnis davon. Sie haben festgestellt, der hat Not, hat nichts zu essen. Tja, ich hab's. Und sie erstatteten immer nach dem Bedarf, was der andere brauchte. Ja, dieses Füreinanderleben ist das, was eigentlich, ich kann sagen, nur von uns Christen zu erwarten ist. Ich weiß, es ist manchmal schwierig. Natürlich denke ich da an Leute, die verheiratet sind. Die erste Jahre geht ganz gut. Der 7. Jahr ist schon sehr schwierig, ne? Weil man den Menschen denn kennengelernt hat und der ist nicht so, wie man sich vorgestellt hat. Ne, ja, das kenne ich auch. Und dann muss man wieder sich zusammenreißen. Ja, meiner Frau und mir hatten uns gegeben, wir werden nicht mal 2 Jahre zusammenbleiben. Wir sind dieses Jahr 46 Jahre verheiratet. Ihr könnt es euch vorstellen, da ist meine Frau sagt glücklich verheiratet. Weil ich benutze dieses Wort, ich liebe dich, nur in besonderen Fällen. Nicht, wenn ich was kaputt gemacht habe. Das nicht. Wenn ich was kaputt gemacht habe und mich schuldig gemacht habe vor meiner Frau, dann gibt es bei mir nur Verzeihung. Und ich erwarte, dass meine Frau mir antwortet, ja, ich verzeihe dir. Das ist unsere Grundlage. Deswegen können wir sagen, nach 46 Jahren immer noch glücklich verheiratet. Aber wisst ihr, und hier ist etwas, was man sagen muss. Es ist ein Leben füreinander. Ich weiß, als ich noch jung war, habe ich gedacht, ich werde mein Glück schmieden. Pustekuchen. Da war immer jemand dagegen, der das eigene Glück auch schmieden wollte. Und nachdem Gott mich in seine Mangel genommen hat und das Wort sehr klar gesprochen hat, da steht nämlich geschrieben, dass ihr Männer ihre Frauen lieben sollt, wie Christus die Gemeinde. Da war ich wach. Da war ich sehr wach. Da war ich so wach, dass ich begriffen habe, Wenn ich glücklich sein möchte, dann muss ich meine Frau lieben. Wenn sie glücklich ist, kann ich euch garantieren, die ganze Familie wird glücklich sein. Jawohl? Sagt ihr Amen? Das ist wahr. Und das ist das Zeichen dieser Geschwister. Sie lebten füreinander. Sie lebten nicht jeder für sich. Sie lebten füreinander. Das ist ein tiefer Ausdruck dieser tiefen Gemeinschaft. Und ich wünsche mir sehr, dass wir ab heute Morgen einen festen Entschluss fassen, füreinander zu leben. Nicht das eigene Glück schmieden, sondern das Glück des anderen. Jetzt verstehen wir, warum diese Gemeinschaft auf einmal damals funktionierte. Sie funktioniert bis heute. Ich sehe viele in meinen Geschwistern genauso leben. Die sind auch 50. Danke. Siehst du? Sie sind auch schon 50 Jahre und mehr verheiratet. Und wenn ich dahinter schaue, wisst ihr, was sie mir immer sagen? Ach Alex, weißt du was, wir haben uns nie gestritten. Ich weiß, dass sie sich gestritten haben. Aber am Ende ihres Lebens, nach 50, 60 Jahren, wenn man das hört, dass sie sich nie gestritten haben, ist doch schön, oder? Sehr schön. Ein Leben füreinander. Ich komme zu meinem nächsten Punkt. Und hier sind einige gravierende Faktoren, die diese Gemeinschaft möglich machen. Der erste Faktor, den ich hier nennen möchte, wir als Christen, wir haben eine ganz andere Natur. Wir sind nicht ähnlich wie die anderen. Apostel Paulus hat das einmal beschrieben, und zwar im 2. Korintherbrief, Kapitel 6. Da redet er davon, dass wir nicht unter ein fremdes Joch kommen sollen. Warum? Weil wir haben keine Gemeinschaft mit der Finsternis. Und er setzt fort, was hat Bileam, das ist ein Prophet im Alten Testament, der auf eine ungute Art und Weise den Segen auf andere legen sollte oder wollte. Er war ein bisschen geldgierig. Was hat Bileam mit Christus zu tun? Nix. Aber ich lege es jetzt hier mal positiv aus. Das ist echt wahr. Wir haben mit diesen finsteren Gedanken aus dieser Welt wirklich nichts zu tun. Ich bin manchmal erstaunt, worauf die Leute in dieser Welt so kommen. Ich komme auf diese Gedanken nicht. Seitdem ich Christ geworden bin, haben bei mir Feinde aufgehört. Ich habe keine Feinde mehr. Ich habe Menschen vor mir, die Gott nicht kennen, aber sind nicht meine Feinde. Die sind Leute, die einfach nicht wissen, wo sie Gott finden können. Und sie suchen so sehr nach Glück. Und ich habe mit vielen schon gesprochen. Ich habe denen auch gesagt, wenn ihr nicht Christen werdet, werden bei euch immer, bei den Männern, die Frauen werden Objekt sein und die Männer für die Frauen werden auch ein Objekt sein und nicht ein Geschöpf Gottes, was Gott geschaffen hat, nach seinem Bild. Und wenn ich da in diese Menschenaugen schaue, so sehe ich dieses wunderbare Bild Gottes. Und das ist doch was Erstaunliches. Ich habe auf einer Predigt, in einer Predigt in der Ukraine gesagt, ich habe sehr viele Freundinnen. Tja, meine Schwestern sind meine Freundinnen. Ist doch ein ganz klarer Fall. Wir haben ein ganz anderes Verständnis über Freundschaft. Wir haben nichts, aber auch gar nichts zu tun mit der Gedanken der Finsternis. Wir haben helle Gedanken, klare Gedanken. Und sie passen nicht zusammen. Und diese Gedanken gehören zu unserer Natur. Das sind wir, wenn wir Christen geworden sind. Alte ist vorbei. Das sind Faktoren für eine Gemeinschaft. Für eine Gemeinschaft mit Gott und mit seinen Kindern. Wie kann man das feststellen? Also, es ist echt wahr, wir haben uns, also ich habe schon viele, viele Leute getroffen und ich war sehr erstaunt, dass man unterscheiden kann, wenn man jemanden trifft, du kennst ihn zwar nicht, aber du beginnst mit ihm zu sprechen und du hast irgendwie eine gemeinsame Basis. Und dann ganz vorsichtig beginnst du so aus der Ferne ihm zu fragen, weißt du was, gehst du auch mal in eine Kirche oder so? Und dann kommt die Antwort, ja, ich bin auch Christ. Interessant, irgendwie intuitiv, irgendwie merkt man aus der Sprache, man merkt, dass da irgendwas ist, was man so gar nicht richtig erklären kann. Wo man echt spürt man diese innere Verbundenheit. Ist das euch auch so mal gegangen? Ich hoffe doch. Ich war erstaunt, als wir in die Ukraine in ein Dorf gekommen sind. In diesem Dorf sind nur zwei Christen geblieben. Eine ältere Schwester, die war um die 80. Ihr Mann war ungläubig. Und wir sind dann zum Mittagessen zu ihr eingeladen worden. Und wir waren da. Und ich habe mir diese Schwester angeschaut. Sie hatte 8 Kinder. Und ich habe gemerkt, wie viel Verbundenheit wir untereinander hatten. Aber worüber ich gestaunt habe, ist ihre Art, mit ihrem ungläubigen Mann umzugehen. Da war ich total erstaunt. Es hat mich interessiert. Und ich begann mit ihm zu reden. Wisst ihr, in welchen Tönen er über seine Frau sprach? In den höchsten. Er hatte nie, nie verboten, in die Kirche zu gehen. Er ist selbst nicht hingegangen. Aber merkt ihr, was für ein Einfluss, was für eine Verbundenheit untereinander ist. Und das ist das, was wir tatsächlich diese gemeinsame Basis haben. Aber diese gemeinsame Basis ist wo? Ich habe schon sie gesagt. Sie ist in der Lehre der Apostel verankert. Das ist der Punkt. Wir haben nicht nur eine gemeinsame Lehre, wir haben auch ein gemeinsames Interesse. Ich weiß noch, wie emsig die Geschwister für die Ukrainer sortiert haben, das, was die Leute so gegeben haben. Das ist sagenhaft. Und wie es dort angekommen ist, haben wir ja auch gesehen. Wir haben gemeinsame Interessen. Und diese Interessen teilen wir untereinander. Das größte Interesse, was wir miteinander haben, ist was? Dass alle doch so werden Christen wie wir auch. Das kann man aber unterschiedlich beibringen. Das Beste, was immer ankommt, wenn wir auf eine böse Reaktion immer gut reagieren. Wenn wir zum Beispiel in der Schlange stehen und jemand mit der Karre drauf fährt, darf wir nicht brausend zurückschreien, sondern ihm den Platz geben, vielleicht hat er keine Zeit. Kann ja sein. Vielleicht eilt er. Das ist immer eine sehr gute Evangelisationsmöglichkeit. Aber wir haben die zweite Interesse, dass das Reich Gottes auf dieser Erde gebaut werden soll. Und dass es so aussehen soll wie bei Jesus und seinem Vater. Die leben so tief ineinander, dass du keinen Unterschied merkst. Ob es jetzt der Sohn oder der Vater jetzt spricht. Und das ist unsere gemeinsamen Interessen. Ich habe festgestellt, dass Gott uns noch einen ganz großen Faktor geschenkt hat. Er hat uns eine Identität gegeben. Die steht nämlich in Petrusbrief Kapitel 2, Vers 9. Diese Identität heißt, ihr seid das auserwählte königliche Priestertum. Ihr seid das Gottesvolk. Das ist eine Identität. Ihr werdet nie sein, ihr seid. Und das sind Faktoren, die für eine christliche Gemeinschaft wichtig sind. Und das sind auch Faktoren, die unsere Gemeinschaft zusammenbringen. Die Gemeinschaft auch natürlich lebhaft machen. Ich möchte schließen. Aus dem vorigen Mal habe ich über die Lehre der Apostel gesprochen und gesagt, das ist das Wichtigste. Heute ist diese Einheit der liebenden Menschen, darüber habe ich gesprochen. Und es gibt nur diese Faktoren, die uns zu einer Gemeinschaft in Jesus Christus zusammenbringen. Amen.